Deutschlandfunk. Der Tag.
Der Großteil der Impfungen hat eigentlich im Grunde genommen keinen positiven Effekt. Es gibt sogar im Gegenteil, dass negative Effekte überwiegen, wie bei der Masernimpfung. Da ist die Dunkelziffer der Impfgeschädigten riesengroß.
Ich möchte keine Gifte in die Adern meines Kindes oder in meine Adern gespritzt bekommen.
Für mich sind Impfgegner unklug handelnd und das ist laut Duden dumm. Und für mich sind Impfgegner die Gesellschaft, die Gemeinschaft schädigend und das ist laut Duden asozial.
Puh, ganz schön Strom in der Tapete. Zwischen so manchem Impfgegner, den die TV-Kollegen hier interviewt haben, oder eben auch unter deutschen Ärzten, wie wir ihn gerade gehört haben. Pro und Contra abklopfen, muss ich sagen, finde ich ja generell super. Streitgespräche auch, aber dann doch gerne etwas weniger krawallig. Deswegen habe ich mir auch keinen Aluhutträger eingeladen heute, sondern eine Kollegin und Mutter, die einfach skeptisch ist. Und eine Kinderärztin hier aus Köln, die jeden Tag mit skeptischen Eltern zu tun hat und ihnen dann ihre Ängste mit guten Argumenten zu nehmen versucht. Und beim nächsten Thema, da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, warum ich das heute machen muss, warum das schon wieder auf der Agenda steht und wieder so heftig in der Bundespolitik diskutiert wird. Im Koalitionsvertrag, da steht es doch schwarz auf weiß zu den Rüstungsexporten, wir werden ab sofort keine Ausfuhren an Länder genehmigen, solange diese unmittelbar am Jemenkrieg beteiligt sind.
Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort, unverzüglich.
Vielleicht sollte das nochmal jemand CDU und vor allem SPD sagen. Sarah Zerback hier, der Tag am 27. März 2019. Hallo und herzlich willkommen. Ich muss jetzt hier erstmal ein bisschen mit Zahlen um mich schmeißen. Rund 170 erfasste Masernfälle gibt es allein in den ersten 3 Monaten des Jahres hier bei uns in Deutschland. Eine Zahl, die sich einfach mal verdreifacht hat. Und auch darum kommen wir nicht drum herum. Es sind zwar immerhin mindestens 95% der Kinder in Deutschland geimpft, aber bei Erwachsenen, da schwankt die Impfquote tatsächlich ziemlich stark von Region zu Region. In manchen ist nur jeder Dritte ausreichend geimpft. Eben auch, weil viele nicht wissen, dass einmal pieksen nicht reicht, um diese gefährliche Krankheit zu stoppen, die tödlich enden kann. Man kann es gar nicht oft genug sagen. Die Bundesregierung diskutiert deshalb gerade drüber, ob eine Impfpflicht gegen Masern, zumindest für Kinder, eingeführt werden soll. Und das wird politisch nicht zum ersten Mal debattiert, dafür aktuell besonders heftig, eben auch in der Gesellschaft. Hitzig werden soll es jetzt hier bei uns nicht, aber ich möchte schon gern beide Seiten zu Wort kommen lassen. Und dazu habe ich mir 2 Gäste eingeladen. Am Telefon ist Karella Iswaran. Sie ist Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin mit eigener Praxis hier in Köln und Autorin des Buchs Das Geheimnis gesunder Kinder. Hallo.
Genau, hallo.
Und neben mir sitzt Jule Reimer, ist Kollegin aus der Wirtschaftsredaktion und eben auch selbst Mutter 2er Kinder. Hallo Jule.
Ja, 2er Jugendlicher, 15 und 18.
Jetzt würde mich ja erstmal interessieren, Karella, wie viele Kinder hast du denn heute eigentlich schon geimpft? Wir haben jetzt so mitten am Tag, wie viele waren da schon?
Ja, bestimmt 15.
Oh wow.
Ja.
Ist das normal, ein ganz normaler Arbeitstag?
Ein ganz normaler Arbeitstag, genau. Wir haben vormittags gearbeitet und wir haben bestellte Patienten und es geht ruckzuck. Impfungen gehen schnell, aber mindestens, ja, würde ich sagen, schon, ja.
Ja, ganz schnell, ruckzuck. Jetzt habe ich hier Jule neben mir sitzen. Jule, deine Kinder sind natürlich mittlerweile schon aus dem Alter der Erstimpfung, sag ich mal, heraus. Aber ich weiß von dir, du hast deine Kinder auch tatsächlich erst mit 10 gegen Masern impfen lassen. Warum?
Genau, also wir haben uns damals überlegt, als sie geboren wurden, dass wir diese Vielfachimpfungen doch einen ziemlichen Hammer fanden gleichzeitig. Und es war auch so, dass mein erster Sohn Neurodermitis relativ schnell entwickelt hat. Und daraufhin hatten wir erstmal gesagt, wir warten mit diesen Impfungen, bis die ein bisschen größer sind. Die Kinderärztin hat dann auch geprüft, in welchem Umfeld wir leben und haben gesagt, ja, okay, habe ich jetzt Verständnis für. Wenn er so 1 Jahr alt ist, dann sollten sie aber dann doch mal über Tetanus und so nachdenken. Und die wurden dann, als sie klein waren, eben geimpft gegen Tetanus, Polio und Diphtherie. Und als sie dann in das Alter kamen, 10 Jahre, 11 Jahre, wo auch absehbar war, Masern und Mumps werden schärfer als Krankheiten. Für Jungs sind Mumps ja auch ein Problem. Da haben wir dann gesagt, so, jetzt impfen wir.
Mhm. Mal die Ärztin gefragt, Karella, kannst du das verstehen, dass man sagt, die Impfung da entzerren, weil ist mir zu viel auf einmal?
Ich kann die Eltern verstehen, die das so denken, aber ich kann es nicht bestätigen, weil wir sagen immer als Kinderärzte, dass wir nicht warten sollen, bis die Kinder krank werden, sondern es ist ja eine vorbeugende Maßnahme, es ist eine Prävention, nennt man das. Und mit Prävention wartet man nicht. Wir ziehen auch nicht einen Helm an, wenn wir sehen, dass sehr viele Leute auf der Straße sind, wenn unsere Kinder Fahrrad fahren, sondern wir ziehen das Helm an, wenn das Kind auf dem Fahrrad steigt. Und das Gleiche ist für Impfungen. Dieses Wort Hammer kenne ich. Es wird von vielen Eltern auch heute noch dargestellt, dass vielleicht oder diese Vorstellung ist immer da. Das müssen wir als Ärzte auch verstehen und auch eine Empathie Eltern gegenüber entwickeln. Wir müssen die Eltern verstehen. Wir sagen, es ist ein Hammer, sechsfacher Impfstoff. Es hört sich nach vielem an. Diese Dinge bestätigen sich aber nicht. Das sind Gedanken, die man verstehen kann, aber nicht im Grunde bestätigen kann, sage ich mal so.
Also Verständnis, aber im Prinzip keine wissenschaftliche Basis dafür.
Es ist keine Basis, aber es ist auch im Grunde diese Impfstoffe, diese sechsfache oder siebenfache, die wir jetzt impfen, und das mache ich jetzt dann über 20 Jahre, im Grunde, ja, sag mal, seit 94 sind die auf dem Markt. Wir haben auch Eltern, die das immer noch getrennt impfen lassen wollen, aber die bedenken nicht, dass für die Kinder immer schwieriger ist, wenn die älter sind, zu impfen. Ein Zweijähriger lässt sich viel, viel schwieriger impfen als ein Säugling. Es ist schwieriger, später zu impfen. Dann kommen die Kinder in diesem Infektionsalter rein. Wenn die dann ein Jahr alt sind, dann kommen wir mit den Impfungen nicht danach. Und dann ist es gar nicht so selten, dass sie auch tatsächlich die Krankheit bekommen.
Lass mich mal ganz kurz, genau, überzeugt dich das, Jule?
Also ich kann schon die Argumente von Carella nachvollziehen. Ich glaube auch, man muss sehen, mein ältester Sohn ist ja jetzt 18. Also ich war damals schon noch durch diese Diskussion geprägt. Die Lebensimpfstoffe, die Keuchhusten zum Beispiel, war ja vorher auch umstritten gewesen. Carella hat gesagt, seit 94 haben sie diese Probleme jetzt nicht mehr. Ich fand es schon viel für das Kind. Also das möchte ich, glaube ich, auch nochmal sagen. Ich sage aber auch, natürlich, wenn man sowas macht, gibt es zwei Punkte. Man muss aushalten, das Kind ist nicht begeistert, wenn das geimpft wird, egal ob das 2 Monate, 4 Monate und du sagtest es erst recht nicht, wenn es 2 Jahre alt ist. Das heißt, das weint dann möglicherweise. Und das Zweite ist, man muss sehr diszipliniert sein. Das heißt, man muss wirklich in seinen Impfkalender gucken und schauen, wann ist die nächste Impfung dran.
Carella, ich habe mal gelesen, du hast mal gesagt, deine Aufgabe sei es, Elternsorgen zu entsorgen. Wie machst du das denn in so einem Fall jetzt?
Also ich habe jetzt, muss ich auch bestätigen, dass auch heute kommen Eltern zu mir und sagen, muss das sein? Also die Eltern heute sind noch wacher und noch informierter und haben noch mehr Zweifel als die Eltern vor 15 Jahren. Damals war dieser Keuchhusten-Impfstoff nicht gut verträglich. Im Grunde seit 94, 96 haben wir tolle Impfstoffe, die gut verträglich sind. Und ich kann auch sagen, dass ich Gott sei Dank auch überhaupt keine Probleme habe. Aber wenn die Eltern kommen, wenn Neugeborenen, man darf sie nicht verurteilen, weil die sagen, die wollen nicht impfen lassen. Ich muss sie verstehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn sie sich verstanden fühlen, dann verlieren sie auch einen Teil dieser Angst.
Das ist ein wichtiger Punkt, weil die Debatte ist ja total aufgeheizt. Das merkt man ja, da braucht man noch nicht mal in die sozialen Netzwerke gucken. Da kann man sich auch jeden Bericht sozusagen gerade darüber ansehen. Es gibt sehr scharfe Pro- und Kontra-Positionen. Jule, fühlst du dich da manchmal auch in so eine Ecke mitgestellt, nur allein, weil du diese Skepsis äußerst?
Naja, ich brauche das Thema nicht mehr in der Form zu diskutieren, wie das vielleicht jetzt junge Eltern machen. Ich will aber vielleicht auch noch mal dazu sagen, also damals in der Diskussion war zum Beispiel auch ein Argument, beziehungsweise wenn man sich ich bin jetzt nicht Anthroposophin, aber wenn man sich mal genauer anguckt, wie die Anthroposophen teilweise auch behandeln oder mit Impfungen umgehen, dass bei, ich weiß nicht, ob das heute noch gilt, dass zum Beispiel der Nestschutz bei Masern für Babys wegfällt, wenn die Mutter nur geimpft ist und die Masern nicht durchgemacht hat. Gut, jetzt kann man auf der anderen Seite sagen, das Krankheitsrisiko für das Kind, für das ungeimpfte Kind gegen Masern, das ist auch sehr hoch. Ich finde es aber trotzdem in Ordnung, dass Eltern nachfragen, denn es gibt ein Erlebnis, das begegnet mir eben auch als Wirtschaftsredakteurin. Ich mache auch die Sendung Umwelt und Verbraucher. Als ich Kind war, hatte ich oft Halsentzündung und dann habe ich immer Antibiotika bekommen und das war dann völlig normal. Und 20 Jahre später sagte dann irgendwann mal eine Ärztin, nee, wir machen das jetzt nicht, wir können doch nicht jedes Mal Antibiotika geben. Heute wissen wir, dass wir viel zu viel Antibiotika gegeben haben. Es ist auch zum Beispiel in dieser Zeit zwischen 2000 und 2010 gab es eine Situation, wo zum Beispiel eine Impfung auch wieder von der STIKO zwischenzeitlich rausgenommen wurde, die HIB-Impfung. Ich weiß nicht,
das stimmt nicht, die ist immer noch dabei, muss ich
ja, sie ist jetzt, ja? Das stimmt, ja, sie ist jetzt wieder dabei. Also, sie war zwischenzeitlich, wurde sie mal rausgenommen, ich weiß nicht, aus welchen Gründen.
Ja, aber ich gebe dir vollkommen recht, die Sachen entwickeln sich, die werden besser, wir müssen gucken, wie war es damals, wie ist es heute. Es gibt andere Ansichten, was die Darmflora betrifft, andere Ansichten, was Antibiotika betrifft. Der Mensch und die Medizin entwickeln sich stetig weiter und wird immer besser. Was wir aber auch wissen heute, dass die Impfstoffe gut sind, das ist nicht meine Ansicht, sondern die Fakten zeigen das. Und das Problem ist jetzt, dass nicht nur durch die Impfgegner, sondern man muss auch sagen, dass viele Institutionen sind nicht mehr da. Zum Beispiel, wir hatten einen riesen Masernausbruch in Deutschland vor kurzem. Das waren Auswanderer aus Ukraine, die das verursacht hatten. Wir haben viele Länder und viele Menschen, die zu uns auch kommen. Und die haben keinen Schutz. Also unsere Kinder sind in Deutschland relativ gut geschützt und geimpft. Hm. Aber es gibt Leute, die von außen kommen. Für die nicht geschützt sind, ist es immer ein großes Problem. Wir haben jetzt das Problem mit den Masern, das wahnsinnig und stetig steigt.
Hm. Lass mich da vielleicht mal kurz einhaken, Jule. Das geht ja im Prinzip an dich. Nimmst du dir das an, also dass du da quasi auch eine moralische Mitverantwortung hast für all jene, die eben meinetwegen aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können oder die eben aus einem Land kommen, wo das schlicht nicht passiert?
Ich denke, man muss schon sich auch bewusst machen, dass, und das war vor 10 Jahren eben noch nicht so stark, dass zum Beispiel jetzt, wo Masern sich wieder stärker verbreiten, dass das Impfen vielleicht auch wirklich dann jetzt noch mal wichtiger wird. Ich habe auch den Eindruck, dass beim Impfen ein wichtiges Problem ist, entweder ganz oder gar nicht so ungefähr. Also wir haben offenbar viele Erwachsene, die nicht ordentlich nachgeimpft haben. Genau. Das ist auch vom Robert-Koch-Institut nochmal betont worden, dass möglicherweise eine Impfpflicht für Kinder, wenn sie jetzt eingeführt würde, gar nicht alles lösen würde, sondern eben die nicht aufgefrischten Impfungen. Das ist, denke ich, eine Geschichte, man darf nicht, aber das zeigt aber auch, nicht jede Impfung hält ewig. Eine Impfung schlägt auch unterschiedlich an. Also es wäre auch nicht richtig zu sagen, mit einer Impfung bin ich auf jeden Fall individuell total sicher. Also ich habe sicherlich, auch das ist der Bedürfnis der Ständigen Impfkommission, das sind Ärzte, die wollen Epidemien vermeiden, die wollen so eine Art Herdenimmunität schaffen, die wollen, ja manchmal ist auch Impfen billiger als Behandlungskosten, muss man auch sehen. Also die sehen auch das Gesundheitssystem als Ganzes. Und da ist möglicherweise auch gar nicht so viel Platz für sehr viel Individualismus, je nach Situation.
Das Problem ist einfach, was ich hier nicht nochmal betonen möchte, Problem ist, und das habe ich jetzt neulich in meiner Praxis wieder, es sind die Ungeschützten, haben gar keine Chance. Also es ist jetzt zum Beispiel, wir haben ein Gesetz bei der HIV-Kranken, wir sagen, wenn die wissen, dass die HIV-krank sind und jemanden bewusst infizieren, dass die strafbar sind, dass sie es strafbar machen. Diese Chance haben wir bei einem Masernkind nicht, aber was auch nicht geht, ist jetzt, dass die Masern irgendwo auftauchen. Die Schulen werden dann 2-3 Wochen geschlossen. Aber was auch noch schlimmer ist, wenn jemand, der überhaupt sich nicht bedenkt, dann geht irgendwo hin und kriegt einen Masern von der Nachbar. Man überlegt sich das ja nicht und wird dann an dem Hirnhauterkrankung dann und dann stirbt daran. Das ist etwas, was vermeidbar ist.
Also Carella, ist das ein Plädoyer für die Impfpflicht?
Ich habe mir wirklich darüber nachgedacht. Neulich auch gesagt, man muss die Menschen auch überzeugen und nicht nur zwingen. Aber die neue Zahlen, die natürlich, die beunruhigen einen schon ein bisschen. Und ich denke mal, wie will man das lösen? 2015 gab diese Versuch, Beratungen auszuweiten, die klappt nicht. Keiner hat die Zeit und auch die nicht wollen, wollen auch nicht beraten werden. Aber wie wollen Sie das Problem lösen, wenn es nicht jetzt bundesweit eine Pflicht gibt?
Jule, für dich ist das, wäre das eine Bevormundung?
Also ich glaube, es ist in der deutschen Tradition nicht einfach, sowas einzuführen. Und wie gesagt, das Argument des Robert-Koch-Instituts ist, ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht auch politisch motiviert ist, weil sie wissen, dass alle aufschreien würden oder viele aufschreien würden, ist ja eher, dass das Hauptproblem von den nicht geimpften Erwachsenen ausgeht und dass man die besser ansprechen sollte, wenn die eben sowieso den Arzt besuchen, dass man dann eben nochmal nachcheckt. Die Kinderärzte erreichen ja die Eltern doch sehr direkt durch die regelmäßigen Untersuchungen. Und wie gesagt, wenn es auch so Fälle gibt wie wir haben gesagt, wir machen das alles ein bisschen langsamer. Unsere Kinder waren dann aber auch wirklich irgendwann durchgeimpft. Und wir haben uns schon auch die Argumente unserer Kinderärztin, die sehr gut ist, wie wir finden, aufmerksam angehört. Von daher erscheint mir das vielleicht der bessere Weg.
Vielleicht könnte man ja auch sogar sagen, dass es leichter machen kann, weil wir merken ja, es ist doch komplex, man muss sich auch informieren. Es ist sehr viel in der Welt, was vielleicht gar nicht auf den ersten Blick durchschaubar ist. Also würde man vielleicht auch mit einer Impfpflicht eben da diese Eigenverantwortung von Eltern sogar wegnehmen?
Also ich glaube, dass die Eltern manchmal, wenn die falsch informiert sind, können das ja gar nicht einschätzen. Es ist immer schwierig, wenn man eine Wahl hat und nicht informiert ist und nicht weiß, also man liest, je nachdem, wie man überzeugt ist, dann entscheidet man ja oder nein. Was Jule sagt, ist unheimlich wichtig, weil wir können die Kinder dann auch nur überprüfen, wenn sie in die Schule oder in die Kita kommen. Zwischen die Lücken oder die dazugekommen sind oder wann Impfung vergessen wird, wie die Jule auch vorhin sagte, die kriegen wir gar nicht mit. Und im Grunde genommen, im sechsten Lebensjahr wird berichtet, wer geimpft ist und wenn nicht, danach gar nicht mehr. Und wie auch erwähnt wurde, es gibt ja Menschen, bei denen die Impfung durchführt ist, aber kein Titer da ist. Insofern, es sind nicht nur die kleinen Kinder, sondern auch die Jugendlichen, die geimpft werden müssen. Und da muss auch nochmal geguckt werden. Und die Bundesregierung muss eine Kampagne starten, wo auch das angesprochen wird.
Und Carella, was ist mit dem Argument, das ja auch häufig zu hören ist, dass man sagt, okay, dann gibt es eine Impfpflicht gegen Masern, aber was ist mit allen anderen Krankheiten? Kann das dazu führen, dass die vielleicht als weniger wichtig angesehen werden?
Also letztendlich, man kann nicht nur gegen Masern Impfpflicht aussprechen, sondern gegen alle infektiöse Krankheiten, die auch tödliche enden können, ja letztendlich. Und das Gleiche gilt für die Diphtherie. Und ein ungeborenes Kind ist heute eine massive Problematik. Persönlich als Kinderärztin bin ich dann froh über jedes Kind, was geimpft ist, weil ich die Ergebnisse sehe von denen, die nicht geimpft sind. Die Krankheiten ist ein großes Leiden und eine ganz schlimme Sache. Aber es musste mit den Kinderärzten zusammen und mit der Regierung und STIKO entschieden werden, wofür und wogegen impfen wir.
Gegen die zuständige Behörde ist das,
genau,
ne?
Die zuständige Behörde. Und dann müssen wir dann auch entscheiden, was machen wir denn, wenn die Eltern oder wenn die Kinder oder wenn die Familien oder wir Erwachsenen sich nicht impfen lassen wollen? Wie wollen wir damit umgehen oder wie finden wir die Ungeimpften?
Und ich sehe hier gerade, sorry, wenn ich mal kurz unterbreche, die Jule, der brennt unter den Nägeln. Da möchte die nämlich mal zu sagen.
Ja, genau. Ich finde das Stichwort Diphtherie auch nochmal interessant. Also zwei Schwestern meiner Großmutter sind Anfang des letzten Jahrhunderts als kleine Kinder an Diphtherie gestorben. Als ich dann in den 70er Jahren in die Schule gegangen bin, war Diphtherie kein Thema. Das war bei uns nicht vorhanden. Dann fiel die Mauer und die Wege nach Osteuropa waren frei und dann kam Diphtherie wieder zu uns. Und die Globalisierung verändert auch die Situation. Also zwischen der Geburt meines Sohnes im Jahr 2000 und 2019, da liegt doch eine ganze Menge Zeit. Und der damalige Bundespräsident Horst Köhler, der vorher ja der Chef des Internationalen Währungsfonds gewesen ist, der hat damals schon gesagt, die Globalisierung wird unser Leben verändern und das heißt, Krankheiten zum Beispiel kommen uns einfach näher. Entweder wir bringen sie möglicherweise irgendwo hin oder sie kommen möglicherweise durch die Globalisierung zu uns. Tatsache ist, die Wege zwischen den Menschen, den Ländern, den Krankheiten, die werden kürzer. Und das ist was, was mir jetzt also auch zu denken gibt, wenn ich jetzt zurückblicke auf unsere damalige Entscheidung.
Da ist man absolut machtlos. Ich finde, die Zeiten haben sich geändert und auch die Situation der Menschen, wir reisen auch wahnsinnig viel. Und es ist auch interessant zu sehen, dass Eltern, die überhaupt keine Impfung haben wollten, haben dann planen eine Reise nach in Asien zum Beispiel. Und plötzlich müssen sie alle Impfungen auf einmal haben, weil die dann nicht reisen können, weil dann kriegen die diese Angst. Und es gibt ja verschiedene Situationen, wo man wirklich sagt, und es bleibt, und ich betone das immer, Impfungen sind eine ganz tolle Sache, die es überhaupt gibt, eine größte Errungenschaft der modernen Medizin. Und es gibt viele Dinge, die vielleicht in der Medizin nicht gut laufen, aber mit den Impfungen haben wir sehr, sehr gute Ergebnisse und das ist auch wirklich ein guter Schutz, den man in Anspruch nehmen soll.
Ja, und das wiederum klingt in meinen Ohren jetzt erstmal nach einem guten Schlusswort. Carella, Jule, ich danke euch, dass wir hier drüber diskutieren konnten.
Danke auch.
Ja, danke auch.
Keine Rüstungsexporte aus Deutschland an die beiden im Jemenkrieg beteiligten Staaten, Saudi-Arabische, Arabische Emirate, das haben wir auch so verabredet. Ich spreche mich und werde das heute meiner Fraktion vorschlagen für eine Verlängerung der Ruheanordnung, also des Moratoriums um 6 Monate aus.
Einfach unverwechselbar. Der Sound von Andrea Nahles. Mit diesen Worten hat sich die SPD-Chefin noch vor ein paar Tagen ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt und wollte, dass der Exportstopp für Waffen und andere Rüstungsgüter nach Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate, um die geht's ja hier, um ein halbes Jahr verlängert wird. Noch einmal. Denn das Moratorium läuft Ende des Monats aus und der Blick in den Kalender zeigt nun, ja, das ist quasi gleich. Und verlängert ist da noch nichts. Klaus Remme, unser Streitbeauftragter der GroKo für heute. Warum muss man da überhaupt jetzt streiten? Ich dachte, die Regierungslinie, die wäre längst klar und ausverhandelt, steht im Koalitionsvertrag.
Ja, sollte man annehmen, nicht wahr? Also im Koalitionsvertrag steht nun einmal drin, dass diejenigen, die direkt am Jemenkrieg beteiligt sind, keine deutschen Waffen erhalten werden. Es war eine kleine Klausel eingebaut, nämlich dass Firmen Vertrauensschutz erhalten, sofern sie nachweisen, dass bereits genehmigte Lieferungen ausschließlich im Empfängerland verbleiben. Das war so eine Klausel, die zielte auf Mecklenburg-Vorpommern und Patrouillenboote, die dort gebaut werden für Saudi-Arabien. Die sollten möglich sein, weil Genehmigung schon erteilt. Und diese Hintertür wurde geschlossen nach dem Mord an Khashoggi. Da wurde es
der
dann
Journalist,
hart,
ne? Und
der
Journalist,
ja. Richtig, im saudischen Konsulat in Istanbul getötet. Da hat dann die Große Koalition gesagt, dieser Rüstungsexportstoff, der wird hart und bezieht sich auch auf Projekte, die bereits genehmigt sind. Das waren schlechte Nachrichten für die Werft in Mecklenburg-Vorpommern. Und seitdem gibt es diesen Streit, denn er bezieht sich eben auch auf Gemeinschaftsprojekte und betrifft somit Partner in Großbritannien und in Frankreich.
Und jetzt gibt es da ja heute, oder es soll, muss man ja fast schon sagen, heute einen Termin geben im Bundessicherheitsrat. Aber der ist so geheim, dass man nicht mal erfährt, ob es ihn überhaupt gibt. Oder weißt du da jetzt mittlerweile mehr?
Angeblich hat es dieses Treffen gegeben. Die DPA will erfahren haben, dass man sich getroffen hat in diesem recht kleinen Gremium, muss man ja nochmal sagen. Das ist ein Mini-Kabinett, wenn ich es mal so sagen darf. Die Kanzlerin, ihr Kanzleramtschef und 7 weitere Ressortminister, die sich normalerweise über Anfragen von überall aus der Welt zu Rüstungsexporten äußern müssen. In diesem Falle geht es eben um die grundsätzliche Frage Exporte nach Saudi-Arabien. Und die DPA will erfahren haben, dass auch dort in diesem Gremium keine Einigung erzielt worden ist. Man muss dazu sagen, der Bundessicherheitsrat war so eine Art, na, ich sag mal, Last Stop. Ja, also auf Parteiebene hatte man bereits miteinander gesprochen. Scholz mit Merkel, mehrere Male Staatssekretäre sind zusammengekommen. Immer wieder war keine Schnittmenge zu erkennen, kein Kompromiss. Und das war wohl offenbar heute im Bundessicherheitsrat wieder so.
Okay, und also die Kanzlerin, die ist da Chefin von Netjanze. Und ansonsten, wie sind da so die Positionen, die Linien verteilt, auch jetzt parteipolitisch?
Sie sind parteipolitisch verteilt und im Bundessicherheitsrat, wenn man sich dann eben die Kampflage, die Gemengelage anschaut, dann ist völlig klar, dass von diesen 9 Stimmen 6 Stimmen der Union gehören und 3 Stimmen der SPD. Das heißt also lediglich das Außen-, das Justizressort und, eins habe ich vergessen.
Außen, Justiz.
Ein drittes ist
Finanzen.
Finanzen, doch. Natürlich. Finanzen auch. Der Vizekanzler ist immer dabei und der Finanzminister auch. Also diese 3 Stimmen, das wären dann die SPD-Stimmen. Aber das reicht nicht, um die SPD-Linie durchzudrücken.
SPD-Linie ist ja sowieso jetzt meine Frage. Wir haben ja den Ton von Andrea Nahles gerade gehört. So lange ist das noch nicht her. Lässt sie sich da jetzt drauf ein oder muss die nicht daran auch gemessen werden, an dieser klaren Aussage? Ja doch.
Muss sie. Und es gibt Vertreter der Linken auf dem Parteiflügel, die sehen das so. Ja, da wird die SPD als Friedenspartei verstanden, ganz im Sinne von Willy Brandt. Und da darf es kein Nachgeben geben, wird da gefordert. Auch die Grünen springen denjenigen auf dem linken Flügel der SPD bei. Denn sie sagen, offenbar ist die Diskussion an einem wirklich kritischen Punkt. Und der Druck der anderen, sage ich mal, ja, der anderen, also sowohl der Union, des CDU-Wirtschaftsflügels, des Auslands, der Franzosen, der Briten, die sagen immer deutlicher, ihr müsst hier nachgeben. Wir sind an einem Punkt, wo wir eigene Interessen haben und diese werden verletzt dadurch, dass ihr vielleicht ein paar Dichtungen zu einem wahnsinnigen Rüstungsprojekt von uns liefert, ein paar Schrauben, ein Kugellager möglicherweise für irgendetwas Kleines und stoppt damit diese gesamte Rüstungslieferung. Das schauen wir uns nicht länger an.
Okay, also die SPD da in der Zwickmühle, eben einerseits an den eigenen Überzeugungen festzuhalten und andererseits dann so als Europapartei da die Partnerländer nicht zu vergrätzen.
Zumindest die Sozialdemokraten, die in Verantwortung stehen. Andrea Nahles wird sicher betroffen sein. Heiko Maas zum Beispiel, der praktisch tagtäglich mit seinen Amtskollegen aus Frankreich und Großbritannien zusammensitzt, sich diese Klagen anhören muss. Und natürlich will die SPD als Regierungspartei, das hören wir ja immer wieder, Stichwort Aachener Vertrag, als gute europäische Partei dastehen, die an Harmonisierung, die an einer zukünftigen gemeinsamen Linie interessiert sind. Aber das ist natürlich jetzt dieser Knackpunkt, wo man sich entscheiden muss, ist das hier die reine Lehre, die wir hier vertreten wollen als SPD. Wir sind davon überzeugt, dass wir einen moralisch zu rechtfertigenden Standpunkt vertreten. Oder machen wir hier Kompromisse zugunsten eines europäischen Projekts?
Ja, und da fand ich ja einen Termin ganz interessant. Frankreichs Außenminister war ja heute passenderweise bei der Kabinettssitzung dabei. Besteht da ein Zusammenhang, um da nochmal Druck zu machen?
Nein, da bestand kein Zusammenhang. Der Besuch von Le Drian war dem Aachener Vertrag geschuldet. Man hat schlicht verabredet, einmal im Quartal eine solche Beteiligung auszusprechen, mal bei der französischen Sitzung, mal in der deutschen. Le Drian war hier und ich habe mich das auch gefragt, zum Beispiel in Bezug auf die Präsentation der neuen Leitlinien für die Afrikapolitik der Bundesregierung. Auch da gibt es eine total enge Abstimmung mit den Franzosen. War das vielleicht der ursächliche Zusammenhang? Ich glaube, in beiden Fällen war es Zufall.
Okay, und jetzt lass uns noch mal drüber sprechen, was für Kompromisse könnte man denn da finden? Also, dass die SPD da irgendwie auch nicht komplett das Gesicht verliert und das Ganze zustande kommt.
Genau, beide Seiten dürfen das Gesicht nicht verlieren. Ich habe den Druck der Briten und Franzosen angesprochen. Die Union ist also ganz auf der Seite derer, die sagen, wir müssen wenigstens Gemeinschaftsprojekte möglich machen. Die Sozialdemokraten sagen ganz klar, wir wollen diese 6-monatige Verlängerung. Wo ist hier eine Schnittmenge? Wo ist der Kompromiss? Möglicherweise liegt er darin, dass man unterscheidet bei Rüstungsprojekten zwischen den eigenen Projekten, die man in der Hand hat, die man kontrollieren kann. Das wären zum Beispiel diese Patrouillenboote, von denen ich sprach. Die würde man schlicht auch weiterhin nicht exportieren. Und anderen Projekten, an denen Deutschland sich zu einem geringen Prozentsatz beteiligt. Ich sage mal, 20% standen heute in Rede in der öffentlichen Diskussion. Das würde möglicherweise eine Beteiligung erlauben und gleichzeitig auch einen Export. Da müsste die SPD diesen schmerzhaften Kompromiss machen. Da würden sicher einige von Einknicken sprechen. Soweit scheint es heute im Bundessicherheitsrat nicht gegangen zu sein. Aber eine andere Kompromisslinie scheint mir im Moment nicht möglich. Jetzt sind noch eigentlich ja nur noch wenige Stunden, wenige Tage bis zum 31., wenn diese Frist abläuft, bis zu der man sich einigen muss. Da wird es bestimmt wieder Gespräche geben zwischen den Parteien, aber letztendlich wird möglicherweise sogar der Bundessicherheitsrat noch einmal zusammentreten müssen.
Da würde mich, Herr Klaus, wirklich mal interessieren, ob die da auch ihre Eilmeldungen aufs Handy bekommen. Also ich habe ja gerade gesehen, die saudische Koalition bombardiert ein Krankenhaus im Jemen, 7 Tote, allein heute, während die da tagen. Es ist schon auch ein Faktor, der eben da nicht, du hast die Moral vorhin angesprochen, der da nicht so ganz hinten runterfallen sollte, oder?
Für die SPD ist das sicher so, für die Franzosen und Briten ist das einfach anders. Das ist eine Frage auch der politischen Kultur. Das haben wir schon bei der Sicherheitskonferenz in München erlebt, als Angela Merkel in ihrer Rede überraschend offensiv dafür plädierte, dass man eben, wenn man eine gemeinsame, harmonisierte Exportpolitik will, und so steht es im Aachener Vertrag, was zukünftige Rüstungsprojekte angeht, dass dann nicht eben automatisch immer nur die deutsche Linie gelten kann. So einfach und nachvollziehbar sie auch angesichts der Meldungen, die du gerade zitiert hast, scheinen mag, sondern dann muss man zur Kenntnis nehmen, dass die Briten und die Franzosen eine so viel exportfreundlichere Politik vertreten und sich um den Terminus Spannungsgebiet nicht weiter kümmern.
Ja, puh, da fällt mir jetzt eigentlich nur die Floskel ein, dass es ganz schön kompliziert ist und wir da irgendwie im Gespräch bleiben müssen. Also ja.
Das ist auch so und ich glaube, es ist nicht auszuschließen, weil wir eben nicht so richtig sehen können, wo ist der klassische Kompromiss, dass wir es hier über kurz oder lang mit einem Wahlkampfthema zu tun haben.
Danke dir, Klaus, für deine Einschätzung.
Gerne.
Und allen, die zugehört haben, bis zum Schluss auch noch, denen sage ich danke, genau dafür, fürs Interesse, fürs Zuhören. Ich bin Sarah Zerback, freue mich über Feedback an dertag@deutschlandfunk.de, genauso wie die Kollegen. Und bitte, egal ob es ums Impfen geht oder um Rüstungsexporte, nicht so viel streiten bitte, ja? Danke.